Lasst uns doch zusammen Gott einladen, dass er bei uns ist und mit uns den Gottesdienst feiert. Ja, danke, Jesus, dürfen wir zusammenkommen hier an diesem Samstag oben und dich feiern, den Gottesdienst zu deiner Nähe machen. Ja, danke, dass du mitten unter uns bist und dass wir hier dürfen uns auf dich ausrichten und ja, mit dir unseren Weg gehen. Amen. Ich habe zwei Geschenke mitgebracht. Ich möchte die jetzt verteilen. Jetzt schauen wir mal. Ich habe etwas für einen Lukas. Und etwas für einen Roger. Und meine Frage an euch ist einmal, ja, das Geschenk, das ihr jetzt bekommen habt, was löst das bei euch aus? Wie fühlt ihr euch? Ihr dürft es gerne aufmachen, anschauen. Passend zur Jahreszeit. Darfst du sie gerne gerade anziehen? Der Lukas hat ein Kochbuch bekommen für Männer, einfach für die, die es nicht gelesen haben. Was für Eigenschaften hat ein Geschenk? Was macht ein Geschenk aus? Und was machst du mit einem Geschenk, das du bekommst? Wie definiert sich der Wert von einem Geschenk? Ich habe jetzt mal Fragen in den Raum geworfen, ihr dürft gerne darauf antworten. Was macht ihr mit einem Geschenk, das ihr bekommt, wo ihr vielleicht denkt, ja, es ist jetzt nicht so meins? Und du bekommst das Geschenk ja kostenlos. Wie ist der Wert von diesem Geschenk? Wie definiert sich der Wert von diesem Geschenk? Ist es für dich weniger wert, weil du es kostenlos bekommen hast? Wie würdest du mit einem Geschenk umgehen, wo du weißt, dass der, der es dir geschenkt hat, viel gekostet hat, im Vergleich zu einem Geschenk, das vielleicht ihn oder sie nicht so viel gekostet hat? Würdest du da unterscheiden? Also freust du dich nicht mehr über ein Geschenk, das wertvoller oder der Geschenk mehr gekostet hat, wie ein Geschenk, das vielleicht nicht so wertvoll ist oder du weniger damit kannst anfangen? Wir?
Wenn er mir jetzt große, laufstilige Rosen
kauft. Ja, okay. Ja, stell dir vor, du bekommst ein unerwartetes Geschenk, zum Beispiel ein Erbstück, eine schöne Zeichnung von deinem Göttibub oder etwas, wo jemand unter grossen Opfern für dich gemacht hat. Wie würde es einem Schenker gehen, wenn er das Geschenk verstaubt in einer Schublade oder im Mülleimer findet? Gottes Gnade ist auch ein Geschenk an dich. Und oft tun wir das Geschenk wenig würdigen. Viele Menschen verstehen Gnade so: Gott vergibt mir sowieso, also spielt es keine Rolle, wie ich lebe. Paulus sagt aber, empfangt die Gnade Gottes nicht vergeblich. Also Gnade ist ein Geschenk, aber sie ist nicht bedeutungslos. Unser heutiger Bibelvers steht im 2. Korinther 6, Vers 1 und 2. Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Gott sagt ja, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Wir tun uns, so, jetzt muss ich da kurz weitermachen, weil das haben wir schon hinter uns, das Geschenkli. Genau. Wir tun uns als Erstes mit dem Wort Gnade auseinandersetzen aus dem Bibeltext. Was bedeutet Gnade? Gnade bedeutet, ich bekomme etwas Gutes, das ich nicht verdient habe. Es hilft, das Wort Gnade vom Wort Barmherzigkeit zu unterscheiden, weil die beiden Begriffe sich sehr nahe sind. Barmherzigkeit bedeutet, ich bekomme die Strafe nicht, die ich verdient habe. Und Gnade bedeutet, ich bekomme etwas Gutes, das ich nicht verdient habe. Im Neuen Testament wird für Gnade das griechische Wort Charis verwendet. Und Charis bedeutet unter anderem unverdiente Gunst, Geschenk, Wohlwollen oder Güte. In unserem Alltag und in unserer Gesellschaft definieren wir uns oft über unseren Wert. Wenn wir erfolgreich sind, dann sind wir wertvoll. Unsere Anerkennung holen wir durch unsere Leistungen. Und wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann hat das Konsequenzen für uns. Aber bei Gott funktioniert das anders. Es geht nicht darum, was ich bin und was ich mache. Ich werde also nicht angenommen, weil ich gut genug bin, sondern ich bin angenommen, weil Jesus gut genug ist. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich auf dem Weg in meine Dörfferien mit meinem Papi in Spanien in Frankreich eine Autopanne hatte. Wir sind auf der Autobahn stehen geblieben und ja, das Auto hat einfach nicht mehr weiterwollen. Wir mussten es abschleppen lassen. Zum Glück gibt es ja einen Pannendienst und eine Versicherung, die solche Fälle abdeckt. Aber die Frage, wie wir jetzt weiterkommen, die war immer noch offen gewesen. Ja, schliesslich haben wir ja einen TÜV-Anhänger dabei gehabt mit dem TÜV und Mietautos haben im Normalfall keine Anhängerkupplung, das macht es auch nicht gerade einfacher. Und Jeremy, das ist unser Abschleppdienstmitarbeiter gewesen, der hat sich dann richtig für uns in Zeug gelegt und eine Lösung für uns gefunden. Er hat den Vorschlag gemacht, dass wir ja so einen kleinen Bus mieten können, wo man den TÜV hinten einladen kann. Dann haben wir schon einmal eine Lösung gehabt. Sie hat auch so ein Auto gehabt, das sie vermieten können, nur ist das halt bis am nächsten oben schon vermietet gewesen. Der Jeremy hat dann für uns können abklären, dass wir das Auto schon am Mittag bekommen haben und haben dann eigentlich direkt dann am Mittag können losfahren. Genau. Einladen und losfahren. Genau. Auch die Rückgabe vom Auto war ein bisschen komplizierter gewesen, weil im Grunde genommen hätten wir das Auto müssen wieder bis am Mittag zurückgeben, 5 Tage später, weil sie am Wochenende geschlossen haben und das Auto nicht später entgegennehmen können. Aber auch dort ist er mir sehr entgegengekommen. Ich durfte es verspätet abgeben, auch nach Ladenschluss. Und die ganze Rückgabe dann eigentlich über WhatsApp machen. Also ohne, dass sie das Auto wirklich dann gesehen haben. Und ich habe mir das nicht irgendwie verdient. Und der Jeremy hat mich vorher auch nicht gekannt. Ich habe das Vertrauen und seinen Einsatz unverdient bekommen. Der Paulus schreibt den Epheser so: Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Also es geht nicht um uns oder unsere Leistung, auch nicht um unsere Moral. Es geht nicht darum, wie sehr wir uns anstrengen und auch nicht darum, wie fromm wir sind. Es geht um Jesus Christus. Durch sein Handeln und sein Geschenk sind wir gerettet. Und genau dort entsteht die Spannung. Für uns ist das Geschenk kostenlos, aber für Jesus ist es das nicht gewesen. Und darauf werden wir später noch eingehen. Im zweiten Punkt schauen wir uns das Wort Schenken oder Geschenk an. Also, wo Gott uns schenkt, die Gnade, wo Gott uns schenkt. Ich ertappe mich manchmal beim Gedanken, dass ich ja immer um Vergebung bitten kann. Und weil Gott mich liebt und er gnädig ist, mir auch vergeben wird. Ich stelle mir in dem Moment sozusagen Gnade wie ein Vergebungsautomat vor. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, drücke ich einen Knopf, also ich würde beten, und dadurch bekomme ich Vergebung und kann dann so weitermachen, wie es bisher war. Es ist also keine Veränderung nötig, es ist einfach, und weil er mir ja vergeben wird, muss ich mich nicht ändern. Aber mit dem betrüge ich mich selber, weil Gott ist keine Maschine. Und diesen Gedankengang könnte man auch billige Gnade nennen, also dass ich sie nicht wertschätze. Im 1. Petrusbrief 1, Vers 18 und 19 können wir lesen, dass meine Vergebung Jesus das Leben gekostet hat. Dort steht: Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silbern oder Gold erlöst worden seid. Von euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das Prinzip könnte man dementsprechend teure Gnade nennen. Unsere Schuld ist auf keinen Fall klein und auch die Liebe von Gott ist auch nicht billig. Wir können uns das Thema Sünde und menschliche Schuld mal am Roman «Der Herr der Fliegen» von William Golding als Illustration anschauen. Dort geht es darum, dass eine Gruppe von Buben auf einer paradiesischen Insel strandet. Sie haben keine Erwachsenen dabei, keine Polizei, keine Gesetze und keine gesellschaftlichen Konsequenzen. Und Sie versuchen zuerst, eine vernünftige Ordnung aufzubauen. Sie wählen einen Anführer, führen Versammlungen ein und benutzen die Muscheln als Symbol für Ordnung und Demokratie. Man könnte also zuerst denken, wenn man schlechte Einflüsse von der Gesellschaft entfernt, wird der Mensch gut und friedlich leben. Aber genau das passiert nicht. Nach und nach zerfällt die Ordnung. Aus Gemeinschaft wird Konkurrenz, Angst, Macht und Gewalt. Schließlich sogar Jagd, Stammesdenken, Folter und Mord. Einer der Buben, der Jack, ist am Anfang noch Teil dieser Gruppe und hat Aufgabe, mit seinen Jägern für Nahrung zu sorgen. Aber je mehr dass er merkt, dass er Macht über andere gewinnen kann, umso stärker verändert er sich. Er bemalt sein Gesicht, verliert seine bisherige Identität und wird immer brutaler. Ein anderer Protagonist, der Roger, wirft am Anfang Steine nach einem kleineren Bub, aber er wirft absichtlich daneben. Er ist sich noch der unsichtbaren Grenze der Zivilisation bewusst und weiss, es gibt Regeln und Konsequenzen. Erwachsene würden ihn bestrafen wegen dem, wenn er trifft. Aber je länger die Buben auf dieser Insel sind, umso mehr verschwindet die Grenze. Der Roger beginnt bewusst grausam zu handeln. Zu allem anderen haben die Buben Angst vor einer geheimnisvollen Bestie, die angeblich auf der Insel lebt. Sie suchen die Ursache für ihre Angst außerhalb von sich. Aber der Golding tut am Ende vom Buch das umdrehen. Die eigentliche Bestie ist nicht ein Monster auf der Insel. Sie steckt im Mensch innen. Und die Buben werden also nicht von außen zur Bestie gemacht, sondern die Bestie kommt von innen raus. Und das zeigt einen wichtigen Gedanken. Zivilisation erschafft nicht unbedingt unsere Moral. Sie kann auch nicht unsere bereits vorhandenen zerstörerischen Impulse zurückhalten. Wenn die Konsequenzen verschwinden, kann auch sichtbar werden, was vorher unter Kontrolle war. Also, wenn das Problem der Menschen nur darin bestehen würde, dass er schlechte Einflüsse hat, dann wäre die Lösung relativ einfach. Dann müsste man einfach die schlechten Einflüsse abschaffen und der Mensch wird gut. Aber die Bibel sagt dort etwas Radikales. Das Problem sitzt im Mensch selber. Der Jeremia sagt im Jeremia 17,9: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Oder im Römer 3,23, muss ich da mal schnell weitermachen. Nein, das ist nicht, sorry. Genau, Römer 3,23, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und deshalb brauchen wir nicht einfach bessere Regeln. Genau. Wir brauchen Gnade und Veränderung vom Herz, von unserem Herz. Vielleicht denken wir manchmal, wenn wir nur genug Regeln haben, würden wir keine Fehler mehr machen. Wenn wir nur bessere Menschen wären, bräuchten wir Gottes Vergebung nicht mehr so oft. Das Problem vom Mensch ist nicht nur, dass er manchmal etwas Falsches tut. Das Problem ist, dass etwas in uns selber nicht stimmt. Und darum ist das Evangelium nicht, streng dich mehr an und werd ein besserer Mensch, sondern das Evangelium ist, du brauchst Gnade. Und Jesus hat mit dem Gang ans Kreuz, mit seinem Tod, den Preis dafür gezahlt. Und wenn Jesus so viel dafür bezahlt hat, dann kann meine Antwort ja nicht Gleichgültigkeit sein. In seinem Buch Nachfolge beschreibt Dietrich Bonhoeffer billige und teure Gnade. In einem Deutschland, wo viele Christen sich im Nationalsozialismus angepasst haben, beobachtet er, dass zwar viel von Gottes Gnade geredet wird, aber die Gnade keine oder oft keine Konsequenzen für das Leben der Menschen hat. Seine Kritik richtet sich nicht gegen die Gnade Gottes. Im Gegenteil, er möchte ihren wahren Wert wieder sichtbar machen. Und mit billiger Gnade meint er eine Gnade, die die Vergebung verspricht, ohne zur Umkehr aufzurufen, wo Taufe oder Obigmal als bloße religiöse Handlung versteht, wo sagt, Gott vergibt sowieso, ohne dass sich das Leben verändern muss, oder die der Trost vom Evangelium möchte, aber nicht der Ruf von Jesu zur Nachfolge. Und darum das Zitat von Bonhoeffer, billige Gnade ist der Todfeind von unserer Kirche. Also, billige Gnade sagt, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich mache nur manchmal Fehler und Gott wird das schon vergeben. Und dem stellt der Bonhoeffer teure Gnade gegenüber. Er schreibt, teuer ist die Gnade, weil sie den Menschen in die Nachfolge ruft. Sie ist Gnade und weil sie den Menschen in die Nachfolge Jesu ruft. Und sein wohl bekanntester Satz ist, teuer ist die Gnade, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat und weil Gott das nicht billig sein kann, was ihm teuer ist. Und der Bonhoeffer ergänzt hier noch einen zweiten Aspekt. Teure Gnade kostet auch uns etwas. Nicht im Sinn, von, dass wir unsere Rettung verdienen müssen, sondern weil die Nachfolge von Jesus unser ganzes Leben verändert. Teure Gnade sagt, meine Schuld ist grösser, als ich mir eingestehen möchte. Aber Gottes Gnade ist grösser als meine Schuld. Darum hat Jesus müssen nicht nur ein paar meiner Fehler korrigieren, sondern er hat müssen mich retten. Genau. Unser nächster Punkt, wo wir vom Bibeltext anschauen werden, ist der Begriff Auswirkung. Oft wünschen wir uns Vergebung ohne Veränderung, Heilung ohne Prozess oder Freiheit ohne Kampf. Aber wenn wir den Preis der Gnade verstehen, verändert uns das. Jesus sagt nicht, bleib so wie du bist. Es ist alles gut und ich mache alles für dich. Er sagt, folg mir nach. Im Lukas 9, 57 bis 62 steht, es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Hast du da nicht auch ein bisschen das Gefühl, dass Jesus versucht, diesen drei Menschen auszureden, dass sie ihm Nachfolger werden? Jesus möchte eine unbedingte Nachfolge. Er möchte deine volle Aufmerksamkeit haben, nicht erst später, sondern jetzt. Und das können wir aber nicht aus uns selber machen. Es braucht eine Veränderung und eine neue Einstellung. Wir müssen unser Ego aufgeben und uns ganz auf ihn einlassen und ihm vertrauen. Stell dir vor, bei dir ist festgestellt worden, dass du eine Herzkranzarterie fast vollständig verschlossen ist. Ohne eine Operation wirst du also in kurzer Zeit einen tödlichen Herzinfarkt erleiden. Die Operation kostet dich nichts, die Krankenkasse übernimmt die Kosten und der Chirurg rettet dir das Leben. Danach wirst du sicher nicht so weiterleben wie vor der Operation. Du veränderst dein Leben. Du bewegst dich mehr. Du hörst auf zu rauchen. Du stellst auf gesündere Ernährung um. Du veränderst deinen Lebensstil nicht, um die Operation zu bezahlen. Das könntest du gar nicht. Du veränderst ihn, weil du begriffen hast, wie wertvoll das Geschenk vom neuen Leben ist. Aber Veränderung ist anstrengend und baut auf Erkenntnis auf. Wenn wir erkennen, dass unsere Sünde schlecht ist und dass Gottes Gnade wertvoll ist, dann bereuen wir die Sünde und möchten uns verändern. Wir können uns den Begriff Reue ein bisschen genauer anschauen. Es gibt nämlich sozusagen zwei Arten von Reue, die ich hier mit euch kurz anschauen will. Die Reue, die erdrückende Schuldgefühle hervorruft, und es gibt Reue, die tief bewegende Trauer hervorruft. Also erdrückendes Schuldgefühl, das sind sozusagen ist die weltliche Trauer. Und bei der weltlichen Trauer steht das Ego, also das Ich, im Mittelpunkt. Die Hauptfrage dabei ist, was hat mich das gekostet? Die Sichtweise auf die Sünde ist, dass Sünde eine Blamage oder ein Versagen ist. Der Weg von der weltlichen Trauer führt also nach innen zur eigenen Rechtfertigung. Und das Endergebnis von weltlicher Trauer ist der Tod in Form von Isolation, Verhärtung oder Verzweiflung. Tief bewegende Trauer ist göttliche Trauer. Und dabei steht Gott und andere im Mittelpunkt. Die Hauptfrage ist, wen habe ich verletzt? Und die Sichtweise auf die Sünde ist, dass Sünde ein Fehlverhalten ist und andere dadurch verletzt worden sind. Der Weg von der göttlichen Trauer führt nach außen, also hin zur Versöhnung. Und das Endergebnis von göttlicher Trauer ist das Leben in Form von Buß, Versöhnung, Hoffnung und Veränderung. Und der Wunsch nach Veränderung weg von der billigen Gnade und weltlicher Trauer kommt, wenn wir diesen Punkt mit unserem Herz verstehen, wenn wir Gott nachkommen. Die am letzten Gemeinde oben letzte Woche am Donnerstag dabei gewesen sind, wissen, dass der Calvin versucht hat, mit strenge und kompletten Verzicht von Ablenkung die Bürger von Genf auf den richtigen Weg zu bringen. Ich denke, das ist ein bisschen über das Ziel rausgeschossen. Aber sein Ansatz ist gesehen, dass wir uns ganz auf Gott konzentrieren können, ihn ehren und uns seiner Heiligkeit bewusst sind und danach leben. Unser Ziel ist also, dass wir noch bei Gott sind. Dadurch leben wir auch immer mehr ein Leben nach Gottes Herz. Wir sinnen über sein Wort noch Tag und Nacht. Wir beziehen ihn in unser Leben, in unsere Gedanken und Entscheidungen mit ein. Wir geben uns ihm ganz hin mit allen Bereichen von unserem Leben. Jemand aus unserer Gemeinde hat mir erzählt, dass ihr das Auswendiglernen von Bibelfers und Bibelstellen eine tiefere Beziehung zu Gott und ein besseres Verständnis von der Bibel schafft. Ich höre auch immer wieder, wie wichtig das ist, dass wir Bibelstellen auswendig lernen. Es würde uns auch enorm dabei helfen, den Auftrag von Gott an uns zu erfüllen, über sein Wort zu sinnen, Tag und Nacht. Ich habe es bis jetzt immer noch nicht geschafft, Bibelvers auswendig zu lernen. Es ist für mich sehr schwierig, aber es wird mir immer wieder gesagt. Und es stimmt, es ist wichtig. Und ich höre das immer wieder. Ein weiterer Auftrag von Gott an uns ist, im Loblieder zu singen. Und damit ist nicht nur der Worship im Gottesdienst gemeint, sondern auch Zeiten, wo wir daheim sind oder unterwegs, im Auto oder im Zug oder sonst noch. Es kommt Gott auch nicht darauf an, ob wir jeden Ton richtig treffen, sondern auf unser Herz. Wir möchten noch bei ihm sein und ihm die Ehre geben. auch wenn Bibellesen, Gebet, Lobpreis und über Gottes Wort nachsinnen uns die Augen öffnen kann, ist es hilfreich, nicht nur die Beziehung von dir zu Gott zu pflegen, sondern auch die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern im Glauben zu suchen und die Aufträge gemeinsam umzusetzen. Und Vorsicht, Gebet, Bibellesen, Gemeinschaft und Gespräche mit Christen sind keine religiösen Leistungen. Sie helfen dir nicht, in den Himmel zu kommen. Sie sind Seelenpflege. Eine Hilfestellung dazu könnte folgendes Bild sein. Wir putzen jeden Tag unsere Zähne. Nicht, weil wir schlechte Menschen sind, sondern weil wir wissen, dass Zahnpflege nötig ist. Und auch unsere Seele braucht Pflege. Also man könnte sozusagen das Zähneputzen für die Seele nennen. Und dadurch, dass wir regelmäßig Gottes Nähe suchen, allein und als Gemeinschaft zusammen beten, Bibel lesen, singen und über Gottes Wort reden, pflegen wir auch unsere Seele. Also wir laden unseren Akku aufladen bei Gott, damit unsere Seele nicht vertrocknet. Genau, falls du ein paar Fragen brauchst, um mit Gott einen Dialog aufzubauen, könnten Fragen helfen, wie, wo brauche ich Vergebung? Wo muss Gott mich verändern? Welche Haltung muss ich abgeben? Und wo brauche ich Heilung? Und ich möchte dich auch ermutigen, dass du die Fragen mit jemandem aus deiner Connect-Gruppe anschaust, deiner Familie oder einen Seelsorgetermin ausmachst bei uns in der Gemeinde oder noch jemand anders, um die Fragen zu besprechen. Wir machen die Seelenpflege aber nicht, weil wir es mühen, nicht um uns Gottes Gnade zu verdienen, sondern als Antwort auf sein kostbares Geschenk an uns. Wir haben uns jetzt beschäftigt mit Gnade für jedem Einzelnen von uns. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auf die Auswirkungen auf die Gemeinde kommen. Wenn wir unsere Einstellung zu Gottes teurem Geschenk anpassen, wenn wir eine Gemeinde von der Gnade sein wollen, dann müssen wir an unserer Fehlerkultur arbeiten. Also, es ist in uns verankert, dass wir gut dastehen möchten. Wir möchten, dass andere uns toll finden und uns bewundern. Aber auch hier in der Gemeinde am besten. Mir geht das auch so. Aber dadurch begönnt mir uns in Gefahr, dass wir Sachen verstecken, dass Sachen, die nicht gut sind und uns Fassaden aufbauen, wo nicht unserem wahren Ich entspricht und dass wir den anderen dadurch etwas vorspielen, dass wir perfekt sind. Und damit erwecken wir den Eindruck, dass wir eigentlich gar keine Gnade brauchen. Und das ist nicht der Weg von der Gnade, weil die Gemeinde besteht aus Menschen, die Gnade brauchen. Also, wir sollen einander helfen, verändert zu werden. Und durch diese Offenheit kann eine tiefe Gemeinschaft entstehen. Wenn du jetzt denkst, das ist nichts für mich, ich kann kein Vorbild für andere sein, kann ich dir sagen, dass du falsch liegst. Weil wir brauchen keine perfekten Vorbilder. Wir brauchen Menschen, die sagen, hey, ich habe Fehler gemacht und ich brauche Jesus und Gott arbeitet immer noch an mir. Also ein gutes Vorbild ist nicht jemand ohne Fehler, sondern ein gutes Vorbild ist jemand, der mit seinen Fehlern in der Gemeinde offen umgeht und damit ehrlich zu Gott geht. Im letzten Punkt, ich komme langsam ans Ende, möchten wir uns noch den Teil anschauen, wo steht, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Das größte Vorbild ist Jesus selber. Aber warum ist Gottes Gnade eigentlich so groß? Gott ist nicht einfach ein netter alter Mann mit weißem Bart, der im Himmel sitzt und lächelnd auf uns Menschen herabschaut. Gott ist heilig, gerecht und vollkommen. Im Alten Testament erfahren die Menschen, dass die Nähe Gottes gewaltig ist und furchteinflößend oder sogar tödlich. Wir können uns die Begegnung zwischen Mose und Gott anschauen. Als der Mose Gott begegnet, sagt Gott zu ihm: Du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Warum ist das so? Nicht, weil Gott böse ist, sondern weil seine Heiligkeit vollkommen ist. Ein Mensch kann die Reinheit einfach nicht aushalten. Zum Vergleich können wir uns hier die Sonne anschauen. Wer findet, die Sonne ist etwas Böses oder ist bös? Irgendjemand? Nein? Nicht? Okay. Gut. Also, wir brauchen die Sonne zum Leben. Nicht nur wir, sondern auch Tiere und Pflanzen brauchen die Sonne. Aber was passiert, wenn wir der Sonne zu nahe kommen? Wir würden sterben. Und genau da zeigt sich die Größe von Jesus. Also, weil die Sünde, also das Böse, in die Welt gekommen ist, sind wir Menschen von Gott getrennt worden. Die Sünde ist seit dem Sündenfall in jedem von uns und genau das macht es uns unmöglich, wieder vor Gott zu kommen. Weil er Sünde verabscheut und nicht in seiner Nähe dulden kann. Das ist seine vollkommene Heiligkeit. Gott möchte aber Gemeinschaft mit uns haben und dazu muss unsere Sünde weg. Und du selber kannst das nicht machen, um deine Sünde, du kannst nichts machen, um deine Sünde loszuwerden. Und genau da setzt Gottes Plan ein, weil er weiß, dass wir nichts machen können. Darum hat er Jesus geschickt, seinen Sohn. Jesus ist Mensch geworden und hat ein sündenfreies Leben können führen, weil er gleichzeitig ganz Mensch und ganz Gott war. Aber die Menschen sind damit nicht klargekommen mit seinen Aussagen und dem Leben von Jesus. Und darum haben sie ihn gefoltert und getötet. Und durch sein sündenfreies Leben hat Jesus unsere Sünde auf sich nehmen können und stellvertretend für uns sterben, weil unsere Sünde unseren Tod verlangt. Und dadurch nimmt Jesus am Kreuz unsere Schuld auf sich. Der heilige Gott wird uns nicht fern, er kommt uns ganz nach. Was früher noch tödlich gesehen ist, wird durch Jesus zur Rettung. Und Jesus ist nach 3 Tagen wieder auferstanden, ist also wieder lebendig geworden und hat so den Tod überwunden. Durch das Opfer, wenn wir es für uns annehmen, ist es uns möglich, rein vor Gott zu kommen und haben dadurch auch Zugang zum kommenden Reich von Gott. Im Schlussteil, noch ganz kurz, der Punkt: Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Also der Paulus schreibt: Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Er schreibt nicht irgendwann später oder wenn ich besser geworden bin oder wenn mein Leben geordnet ist, sondern jetzt. Heute ist der Moment, wo wir Gottes Gnade annehmen, seine Vergebung zu empfangen und Veränderung zuzulassen. Also warte nicht länger auf den perfekten Moment. Die Frage ist nicht, ob du perfekt bist. Die Frage, wo du dir stellen solltest, ist: Was mache ich mit der Gnade, wo Gott mir schenkt? Ich würde zum Schluss gern mit euch beten. Ich habe ein Gebet mitgebracht, wo jeder, der möchte, mitbeten darf. Ich werde es einfach hier vorne beten. Ihr dürft mitbeten, gerade mitreden, wenn das etwas für euch ist. Ja, Herr Jesus, danke für deine Gnade. Danke, dass ich nicht leisten muss, um von dir geliebt zu werden. Aber hilf mir, deine Gnade nicht billig zu machen. Zeig mir, wo du mich verändern möchtest. Gib mir Mut, ehrlich zu sein, Fehler zuzugeben und dir immer näher zu kommen. Danke, dass heute der Tag vom Heil ist.